Liebe Gemeinde hier in Coesfeld, liebe Freunde, liebe Besucher, wir haben herzliche Grüße auch aus Raden mitgebracht für euch. Bin dankbar, Jörg. Ich muss ehrlicherweise zugeben, die Initiative unterhält er. Vielen Dank dir. Es ist uns eine Freude, hier zu sein. Und es wird auch heute um diese Heimat gehen, auch in dieser Predigt. Was brauchen wir als Christen, was müssen wir unbedingt haben, die wir schon wiedergeboren sind, die wir Christus nachfolgen, damit wir ans Ziel ankommen? Für die natürlich, die nicht im Glauben sind, da bedarf es einer Wiedergeburt, wie der Herr Jesus zu Nikodemus sagte: Du wirst nicht in das Reich der Himmel kommen, wenn du nicht vom Neuen geboren wirst. Um in das Reich Gottes zu kommen, muss ein Mensch vom Neuen geboren werden. Heute wird es aber eher um uns Christen gehen. Was brauchen wir unbedingt, damit wir das Ziel erreichen? Aber nicht nur das Ziel erreichen, sondern dass wir jetzt schon ein erfülltes Leben haben. Und das Thema meiner Predigt ist heute: Wie kommt es, das? Und es wird heute unter anderem um Salomo gehen und anschließend um die Gemeinde in Korinth. Und damit ihr vielleicht mir besser folgen könnt, wird es darum gehen: Wie kommt es, dass Salomo so viel bekommen hat und trotzdem am Ende scheiterte, sich selbst ins Unglück brachte, aber auch das ganze Volk, das Reich Israel, wurde geteilt. Das Königtum, was, sag mal in Anführungsstrichen, sein Vater erarbeitet hat, schwer vereinigt hat, wurde weggenommen. Es wird etwas Text heute geben aus der Heiligen Schrift, aber es geht ja uns um die Bibel und ich hoffe, das wird uns nicht zu viel sein. Ich lese aus 1. Chronik, Kapitel 28, von Vers 8 bis 10 erstmal. 1. Chronik, Kapitel 28, Verse 8 bis 10. Und nun vor den Augen von ganz Israel, der Versammlung des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes, spricht David, beachtet und sucht alle Gebote des Herrn, eures Gottes, damit ihr dieses gute Land besitzt und es euren Söhnen nach euch vererbt für ewig. Jetzt wendet David sich Salomo und sagt zu: Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen für ewig. Siehe nun, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen als Heiligtum. Sei stark und handle. Wie kommt es, dass Salomo, trotzdem, dass er einen Vater hatte, dessen Herz ganz bei Gott war und der Salomo unterwiesen hat und wo Salomo beobachten konnte, wie Gott seinen Vater und ganz Israel segnete und trotzdem am Ende gescheitert ist. David unterweist, Salomo sagt: Und nun, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Ich hatte Gelegenheit, etliche Jahre nach Israel zu fahren, denn wir haben da von der Gemeinde eine Gefährdetenhilfe Arbeit unterstützt und hatte natürlich dadurch viel Gemeinschaft mit den ehemaligen Drogenabhängigen oder die gerade auf Entzug waren. Und immer wieder hörte ich eine Frage: Wie kann man lernen, richtig zu leben? Ich habe das unterwegs hierher gesagt, es ist interessant zu beobachten, dass Jungs, die keine Familie kannte, zum Beispiel, ich habe erzählt, damals noch, als unsere Kinder kleiner waren, wenn wir abends dann schon im Bett lagen, dann kamen sie von der Jugendstunde und wir schliefen noch nicht und dann setzten sie sich an unsere Bettkante und haben wir uns noch unterhalten. Das habe ich den Jungs erzählt und die haben gesagt, sowas gibt es nicht. Du erzählst uns Märchen. Und dann stelle ich mir die Frage, wie kommt es, dass diese Jungs, die nichts kannten, suchten nach dieser Geborgenheit, nach Unterweisung. Und dann kommst du nach Hause und triffst du da und hier, sag mal, Jungs, die Eltern hatten, die im Glauben waren, die sie unterwiesen haben und die wollen etwas anderes haben. Wie kommt das? Salomo hatte einen Vater, dessen Herz ganz bei Gott war und er unterwies und sagt ihm und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Wir kommen zum nächsten Text, der steht im Kapitel 29 und wir lesen Verse 10 bis 19. 1. Chronik, Kapitel 29, ist etwas längerer Text, aber ich denke, es ist wichtig, den im Zusammenhang zu lesen. 1. Chronik, Kapitel 29, von Vers 10 bis 19. Das ist nicht lange vor dem Tod Davids. Und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung und David sprach: Gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir, und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke, und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein. Ich gehe zum Tempel. Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Fremde vor dir und beisaßen wir alle unsere Väter. Wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erden und es gibt keine Hoffnung. Herr, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen, für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie und das alles ist dein. Ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Ich nun in Aufrichtigkeit meines Herzens habe ich das alles bereitwillig gegeben. Und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, dass auch dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. Hier sehen wir in diesem Text, dass David erkennt, dass im Prinzip auch was er getan hat, alles von Gott kommt. Und weiter lesen wir Vers 18. Herr Gott unserer Väter Abraham, Isaak und Israel, bewahre dieses für ewig als Streben der Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz zu dir. David betet zu Gott, dass er es bewahren möchte. Und weiter, und meinem Sohn Salomo gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Ordnungen zu beachten Und das alles zu tun und den Palast zu bauen, den ich vorbereitet habe. Meine Frage, wie kommt es, dass David für seinen Sohn betet und bittet? Ein Gebet hat Gott erhört alles. Aber eine Aufgabe hat Salomo erfüllt. Er hat den Tempel gebaut. Aber wie kommt es, dass trotzdem, dass David mit aufrichtigem Herzen, mit seinem ganzen Herzen zu Gott betet für seinen Sohn und er scheitert am Ende trotzdem? Wie kommt es? Wir gehen zurück zu 1. Könige, Kapitel 3 und lesen Verse von 3 bis 14. Wir gehen in 1. Könige, Kapitel 3, Verse 3 bis 14. Hier heißt es: Und Salomo liebte den Herrn, so dass er in den Ordnungen seines Vaters David lebte. David betete dafür und Salomo, heißt es hier, liebte den Herrn, so dass er in den Ordnungen seines Vaters David lebte. Jedoch brachte er auf den Höhen Schlachtopfer und Rauchopfer dar. Es klingt negativ, aber hier scheint es, wenn man aufmerksam den Zusammenhang betrachtet, ist das nicht negativ. Ich glaube, in Russisch heißt das, und auch er brachte Opfer auf den Höhen, weil es noch kein Tempel gebaut war. Ja, und wir lesen weiter. Und der König ging nach Gibeon, um dort Schlachtopfer darzubringen, denn das war die große Höhe. 1000 Brandopfer opferte Salomo auf dem Altar. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Wie kommt es, dass trotzdem, also erstmal ist Salomo liebt Gott, Salomo bringt Opfer Gott, also Gott nimmt dieses Opfer an und erscheint ihm persönlich und fragt ihn: Bitte mich, was ich dir geben soll. Wie kommt es, dass trotz diesem Salomo am Ende scheitert? Weiter lesen wir Vers 6. Und Salomo sagte: Du selbst hast ja deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag ist. Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinem Knecht zum König gemacht, anstelle meines Vaters David. Ich aber bin ein kleiner Knabe. Ich weiß nicht aus noch einzugehen. Ist doch eine vorbildliche Haltung eines angehenden König oder einen frisch gewordenen Königs. Eine vorbildliche, eine ehrenvolle Haltung. Er sagt: Ich bin Knabe, ich weiß nicht aus noch ein. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz. Ist das nicht ein edler Wunsch, ein edles Verlangen? Gib doch deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk zu richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebetet hatte. Ich stelle wieder die Frage, wie kommt das, dass trotz so einer demütigen, edlen Haltung Gott gegenüber, scheitert Salomo am Ende trotzdem? Vers 11, Gott sprach zu ihm: weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Sieh, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass es vor dir keinen wie dich gegeben hat. Und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, sowohl Reichtum als auch Ehre, so dass es unter den Königen keinen wie dich geben wird, alle deine Tage. Wie kommt es, dass Gott selbst einen weise macht und verständig? Gott selbst erfüllt diese Bitte von Salomo und macht ihn so weise, wie es keinem vor ihm gegeben hat und es keinem nach ihm geben wird. Und trotzdem scheitert Salomo am Ende, bringt sich ins Unglück und das ganze Volk. Vers 14 heißt es: Und wenn du auf den meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnung und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihnen gegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. Zu diesem Vers, zu diesem Gedanken werden wir noch zurückkommen. Wir lesen weiter in 1. Könige 5, Vers 1 und dann ab Vers 9 weiter. Erstmal 1. Könige 5, Vers 1. Und Salomo war Herrscher über alle Königreiche von Euphratstrom an bis zu dem Land der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Sie entrichteten Tribut und dienten Salomo alle Tage seines Lebens. So viel mir bekannt ist, so viel ich das untersucht habe. Gott hat ja Abraham versprochen, dieses Gebiet. Ja, er hat gesagt, ich werde euch von Strom Ägypten bis zum großen Strom und so weiter geben. Und so viel mir bekannt ist, ist Salomo der Einzige, der über dieses Gebiet geherrscht hat. Es war keiner vor ihm und keiner nach ihm. Wie kommt das, dass trotz so einem großen Erfolgs einer trotzdem scheitert? Wir lesen ab Vers 9. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand am Ufer des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens, und er war weiser als alle Menschen, als Ethan der Israeliter und Heman und Kalkol und Darda, die Söhne Mahols. Und sein Name war berühmt unter allen Nationen ringsum. Und er verfasste 3000 Sprüche, und die Zahl seiner Lieder war 1005. Und er redete über die Bäume, angefangen von der Zeder, die auf dem Libanon steht, bis zum Ysop, der an der Mauer herauswächst, und er redete über das Vieh und über die Vögel und über das Gewürm und über die Fische. Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten. Darüber habe ich schon gesagt. Wie kommt das, dass ein Mann, der so weise war, dass jeder begehrt war, ihn zu hören? Wir wissen aus der Geschichte, ja, dass die Königin von Saba aus Äthiopien kam extra, um zu hören. So weise hat Gott ihn gemacht. Und trotzdem am Ende scheitert. Wie kommt das? 1. Chronik 29, Verse 23 und 25 lesen wir. 1. Chronik 29, Verse 23 und 25. So setzte sich Salomo auf den Thron des Herrn als König anstelle seines Vaters David. Und er hatte gelingen und ganz Israel gehorchte ihm. Das ist doch der Wunsch eines jeden Firmenchefs oder eines jeden Gemeindeältesten oder Leiter oder eines Königs, dass, ja, ich denke, unsere Regierung wäre glücklich, wenn jeder in diesem Land auf die Regierung hören würde. Das wäre ja doch der ideale Zustand. Und hier ist der ideale Zustand. Und ganz Israel gehorchte ihm und alle Obersten und die Helden und auch alle Söhne des Königs Davids unterwarfen sich dem König Salomo. Und der Herr machte Salomo überaus groß vor den Augen von ganz Israel. Und er gab ihm Majestät der Königsherrschaft, wie sie vor ihm bei keinem König über Israel gewesen war. Wäre es nicht Wunsch von einem jeden Leitenden, dass Gott ihm so ein Reichtum gibt an Wissen, an Autorität, dass man auf einem hört, nicht weil man vielleicht Herrscher ist, sondern weil man weise ist? Natürlich wissen wir, dass Salomo schon die Leute unterdrückt hat. Ja? Das wurde ihm auch seinem Sohn dann später zum Verhängnis. Aber das ist ein Thema für sich. Wie kommt das, dass trotzdem, dass Gott einem so beschenkt, auch an Erfolg, es trotzdem am Ende schiefläuft? 1. Könige, gehen wir zurück, Kapitel 11 von Vers 1 bis 8. 1. Könige, Kapitel 11, von Vers 1 bis 8. Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen, und zwar neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen. Fürwahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Der hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen. Lass euch das mal durch den Kopf gehen. Und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht so treu nach wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüber liegt, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfer und Schlachtopfer darbrachten. Auch in vorherigen Texten, wo es um Positives ging, haben wir schon entnommen, wo das Problem ist, wenn wir genau den Text beobachtet haben und untersucht haben. Und hier in diesem Text gibt Gott uns die Antwort. Wie kommt das? Trotz, jeder von uns, gehe ich davon aus, oder viele haben schon Sprüche gelesen. Und Salomo spricht von diesen Frauen, die einem verführen können. Und Salomo kannte das Gesetz, dass man nicht heiraten sollte, ausländische Frauen und so weiter. Und trotzdem heiratet er, und nicht eine, sondern 700, und dann hat er noch 300 Nebenfrauen. Und die Antwort ist ganz einfach. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn. Wir lesen weiter von Vers 9 bis 13. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Da sprach der Herr zu Salomo: Weil dir es bewusst war und du meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnungen, die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegnehmen und es einem Knecht von dir geben. Doch in deinen Tagen will ich es nicht tun, um deines Vaters David willen, sondern aus der Hand deines Sohnes werde ich es reißen. Doch will ich nicht das ganze Königreich wegreißen. Einem Stamm will ich deinem Sohn geben, um meines Knechtes Davids willen und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Das Geheimnis des Erfolgs bei David lag in einem ungeteilten Herzen. David hatte grobe Fehler gemacht, nicht oberflächliche Fehler. Aber als Gott ihn ermahnt hatte, reagierte er immer richtig auf Gottes Ermahnungen und auf Gottes Wort. Sein Herz war nämlich ganz bei Gott. Salomos Herz war geteilt. Und das führte ihn zum Fall. Trotzdem, dass er gute Vorbilder hatte, trotzdem, dass Gott persönlich ihm erscheint, Gott persönlich ihn weise macht, weiser als alle Menschen, Gott gibt ihm Autorität und trotzdem scheitert Salomo, weil sein Herz geteilt ist. Als ich unterwegs war in einem anderen Land und so ergab es sich, dass ich mit einem Taxi zu meinem Wohnort gebracht werden sollte. Und da wir die gleiche Sprache sprachen mit dem Taxifahrer, konnten wir uns gut unterhalten. Wir hatten circa eine halbe Stunde Zeit. Und wir kamen ins Gespräch und stellte sich heraus, dass dieser Mann auch gläubig ist. Jetzt fragte ich ihn, zu welcher Gemeinde er wohl gehörte. Und er fragte mich, ich sagte, ja, ich bin eigentlich ursprünglich ein Mennonit und jetzt zu den Baptisten so. Ich sage, und wer seid ihr? Er sagte zu mir, wir sind einen Schritt weiter. Ihr seid stehen geblieben und wir sind einen Schritt weiter gegangen. Also er rechnete sich für etwas Höheres, weil die einen Schritt weiter gegangen sind, was damit auch gemeint sei. Was ich aber feststellte unterwegs, dieser Mann war todunglücklich und todunzufrieden. Und jetzt fragte ich mich, sein behaupteter Reichtum, den er scheinbar weitergegangen ist, er behauptete das ja, dass ich ja das nicht habe, was er hat, aber todunglücklich und unzufrieden. Wie kommt das? Kann es uns heute, wir sprachen ja das vom Alten Testament jetzt, von der Geschichte Salomos, kann es uns heute auch so gehen oder kann es den Christen auch so gehen? Und ich möchte kurz mit uns in den Korintherbrief gehen, in den ersten Korintherbrief und kurz eine Parallele für uns ziehen. 1. Korinther Kapitel 1. Und wir geben mal Acht, was das für eine Gemeinde war. Von Vers 4 lesen wir 1. Korinther, Kapitel 1, von Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden. Liebe Gemeinde, das ist nur, nicht nur von Korinthern geschrieben, das ist von uns geschrieben, auch für uns. Wir sind auch gemeint. Ja, warum? Ich gehe kurz zurück. Er sagt, an wen ist dieser Brief, Vers 2? an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Also dieser Brief ist an uns damals, an alle Gemeinden geschrieben, aber auch an uns allen, auch heute. Und jetzt pass auf, wer wir sind. In ihm, Vers 5, seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr in keinerlei Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Eine reiche Gemeinde, kein Mangel an nichts. Und dann sagt er, der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid in dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und er sagt, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Merken wir, welchen Reichtum wir haben? Wenn wir jetzt Zeit hätten und Energie und Auffassungsvermögen in einem aufzufassen, könnten wir den Epheserbrief, erste drei Kapitel nehmen. Wer sind wir in Christus? Wir sind Söhne, uns ist es vergeben. Wir sind Erben. Uns hat er seinen Ratschluss offenbart. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist der Reichtum, den wir haben. Die Korinther, die waren reich und wir heute sind reich an allem. Und meine Frage ist, wie kommt das, dass gleich weiter Paulus sie ermahnen muss? Merken wir, dass der Reichtum der Gaben und der Gnade Gottes und seiner Zusagen keine Garantie für ein geistliches Leben ist. Einerseits schon. Die Voraussetzung ist schon, wenn wir ein ungeteiltes Herz haben. Ich habe mir sagen lassen, dass ihr im Jakobusbrief im ersten Kapitel wart. Und ich erlaube mir, ich hoffe, dass ich nicht widerspreche, sonst Jürgen korrigiere es. Ich will hier keine Zwiespalt reinbringen. Aber wo Jakobus sagt, wem es an Weisheit mangelt, der bitte bei Gott, dem allen gibt. Kontext ist ja Versuchungen. Und er sagt, der bitte aber ohne Zweifel. Worin bestehen diese Zweifel? Weiter sagt er, ein Mensch mit zwei Seelen ist unbeständig in allen seinen Wegen. Der Zweifel, unser Zweifel, der Zweifel Salomo, warum er gescheitert ist, war der folgender. Er wollte mit Gott leben, aber er wollte auch die Welt genießen. Jakobus sagt im Kapitel 4, Vers 8, glaube ich, reinigt ihr eure Hände, ihr Wankelmütige, im Menschen mit zwei Seelen. Der Zweifel, wenn wir im Zweifel vor Gott leben, werden wir niemals ein gottgewolltes geistliches Leben führen können. Wir brauchen ein ungeteiltes Herz. Und das liegt nicht an Gott, sondern das liegt an uns. Gott hat uns alles gegeben. Er hat es möglich gemacht, ein gottgewolltes geistliches Leben führen. Ich spreche nicht davon, dass wir fallen. Solange wir auf dieser Erde sind, fallen wir. David ist auch gefallen. Aber sein Ohr war auf Gott gerichtet. Wenn Gott zu ihm sprach, wenn Gott ihn ermahnt hatte, dann hat er in einer richtigen Weise reagiert auf Gottes Wort. So wird es auch in unserem Leben, wenn unser Herz nicht geteilt ist, wenn wir ein ungeteiltes Herz haben, und wir fallen und wir ermahnt werden, ob es durch Geschwister, durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, dann werden wir eine richtige Reaktion darauf haben, wenn wir ein ungeteiltes Herz haben. Das Problem des geteilten Herzens ist, dass wir dann in einer falschen Weise reagieren, weil das, was wir tun, uns gefällt. Wir brauchen ein ungeteiltes Herz. Reichtum der geistlichen Gaben Gottes Zusagen ist dann eine Garantie für uns, wenn unser Herz ungeteilt ist. Wenn wir aber wie Korinther ein geteiltes Herz haben werden, da lebt einer mit der Frau seines Vaters, der andere geht vors Gericht, der dritte anerkennt die Gaben des anderen nicht und so weiter. Der vierte, der isst Götzenfleisch, obwohl er es um seines Bruders willen nicht tun sollte. Und interessant, was Paulus dann am Ende vom 15. Kapitel zu dieser Gemeinde schreibt. Und liebe Brüder und Schwestern, das wünsche ich uns, das wünsche ich mir. Er ermahnt diese Gemeinde zum Schluss und sagt, daher meine geliebten Brüder, wo er viel über die Auferstehung gesprochen hat, hat gesagt, Jesus ist auferstanden. Wir werden auch auferstehen und wir sollten es glauben. Ja, wir werden auferstehen. Und er ermahnt sie und sagt im Vers 58, Kapitel 15, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreichend im Werk des Herrn, dass ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Meine liebe Brüder und Schwestern, ich wiederhole mich und das ganz bewusst. Gott hat uns reich beschenkt. Gott hat uns die Zukunft im Himmel, wie wir auch am Lied gehört haben, versprochen. Er ist treu. Gott ist treu. Er wird uns bis ans Ende führen. Was an uns liegt, ist dieses ungeteilte Herz bei Gott zu bleiben. Wir werden es nicht vermeiden können, dass wir eingeladen werden, unsere fleischliche Begierde zu erfüllen. Das wird nicht. Wir brauchen nicht an einen Zustand warten oder auf einen Zustand warten, wo ich so alt und fest werde und dann nichts mehr an mich drankommt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an einen Bruder, mir ging es ziemlich dreckig. Die Versuchungen, die packten mich und ich dachte, Mensch, soll doch irgendwann mal aufhören das. Und ich rief einen alten Bruder an und fragte ihn, wie ist das im Alter mit den Versuchungen? Wisst ihr, was er mir geantwortet hat? Er sagt, schon unser alter Lehrer Unruh, weiß ich jetzt nicht mehr, sagte, je näher zum Dorf, desto wütender werden die Wölfe. Wir kennen diese Geschichte, ja, oder die Bilder. Auch man sagt, dass es tatsächlich, wenn man mit Pferde früher und Wagen oder Schlitten gefahren ist durch den Wald und Wölfe hinter einem hinterher waren, und sie merkten, dass die Beute weggeht, dann werden sie immer wütender. Und ich höre immer wieder von alten Geschwistern, dass im Alter die Versuchungen nicht weniger werden. Darauf brauchen wir nicht warten. Aber eins wissen wir, wenn unser Herz bei Gott ist, er wird uns dadurch alles durchführen und ans Ziel bringen. Voraussetzung, ist mein Herz ungeteilt? Oder gefällt mir Leben mit Gott, weil ich weiß ja, es gibt ja ewiges Leben, ewige Verdammnis. Ich weiß ja, wenn ich Not habe, kann ich zu jemandem beten und er wird mir helfen. Aber da gibt's noch so Begierden, da gibt's doch, was mir so gefällt. Und das würde ich auch noch gerne mitmachen. Wir haben gelesen, Gott hat Gefallen an einem aufrichtigen Herzen. Und Gott sagte zu Salomo, und wenn du auf meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnung und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihnen gegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. Weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war, ja? Und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen, aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich wünsche mir und ich wünsche euch dieses ungeteilte Herz. Und wenn jemand noch nicht gerettet ist, der hat noch diese Rettung nicht, die ist ganz einfach zu bekommen. So einfach, dass man das so kompliziert macht. Jesus sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Wie kann ein Mensch vom Neuen geboren werden? Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht ewiges Leben hat. Jeder, der auf diese Schlange geschaut hat, blieb am Leben, so unlogisch es auch war. Und jeder, der glaubt, dass Gott meine Schuld in Jesus Christus oder mit ihm bezahlt hat, wer das annimmt, der bekommt diese neue Geburt und bekommt ein neues Leben. Das wünsche ich uns von Herzen und er schenkt uns Gnade im Nachdenken. Amen.